habe mich gefreut, zu euch zu kommen für diesen Gottesdienst. Ich bin gerne hier. Das ist so ein gutes Klima hier in der Gemeinde und ganz, ganz viele wertvolle Menschen. Jedes von euch ist unendlich wertvoll. Jesus hat mal gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele? Das heißt, dass ein Menschenleben nicht aufgewogen werden kann gegen allen Reichtum, alle Schätze dieser Welt. Es gibt zwei Dinge, die der Mensch noch nicht herstellen kann und er wird das auch nie herstellen können. Das ist Leben und Blut. Wenn du Blut brauchst, brauchst du eine Transfusion. Da gibt es keine Blutpillen, die du schlucken kannst. Und auch beim Leben ist es so. Leben ist ein Geschenk Gottes. Und darum ist jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau unendlich wertvoll. Und Jesus ist alles daran gelegen, dass wir, wenn wir einmal sterben, gerettet sind. Das ist sein allerhöchstes Ziel. Er will den Himmel voll Menschen haben, für die er sein Leben hingegeben hat. Und das wiegt bei ihm den großen Preis auf, den er bezahlt hat. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ich bin dabei. Ist so. Ich habe diese Gewissheit tief in mir. Und heute geht es eigentlich genau um dieses Thema. Ihr könnt jetzt sagen, ist Pfingsten? Was hat Pfingsten damit zu tun? Ich will das euch gleich aufzeigen. Meine Frau kann leider nicht hier sein. Sie wäre sonst sicher gerne mitgekommen. Meine Frau hatte mit 17 Jahren einen ziemlich massiven Unfall im Sport, im Turnen. Sie war unter anderem in der Ausbildung als Turnlehrerin und hat ihr Fußgelenk gebrochen, das Sprunggelenk, und bis heute extrem gelitten unter Schmerzen und Problemen mit diesem Gelenk. Das wurde nie wieder gut. Und sie sagte aber immer wieder, das ist für mich eine Erinnerung, denn dadurch habe ich Jesus gefunden. Und es ist tatsächlich so, dass ich mit einer Band in Chur im Einsatz war, im Hotel Obertor. Wir haben damals jedes zweite Wochenende haben wir evangelisiert als Band mit Musik, mit Botschaften, dem ganzen Paket, das dazugehört, und Aufruf zur Entscheidung. Und meine Frau war damals dabei, hat uns zum ersten Mal gehört. Und unser Thema war Glaube, Doppelpunkt, Krücke für Versager. Ist der Glaube nur da für Versager? Mit Fragezeichen. Und sie war mitten im Saal mit ihren Krücken. Und wir haben sie dann gebeten, aufzustehen und die Krücken zu zeigen. Und dort habe ich sie das erste Mal gesehen. Und dann war sie mit uns im Jugendhaus. Das war ein Folgeanlass. Und das war Pfingsten. Genau vor 48 Jahren. Und da hat sie ihr Leben Jesus anvertraut. Mega. Und sie denkt immer wieder daran, an Pfingsten. Ihre Stiefmutter war überhaupt nicht begeistert. Und das kennt ihr ja, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann sind nicht alle voll Jubel und Freude, sondern es gibt auch Widerstand. Es gibt diejenigen Menschen, die eine andere Orientierung haben und die sagen dann, was spinnst du? Und da bist du nur unter Druck und was auch immer. Aber meine Frau freut sich immer wieder über diesen ganz besonderen Tag. Und jetzt hat sie eine Operation hinter sich. Also ich bin eigentlich fast vollzeitlich Krankenpfleger und bin zu Hause für den Haushalt verantwortlich. Ich habe heute Morgen ihr noch schnell das Frühstück bereitgestellt und geschaut, dass alles auf dem Tisch ist, weil sie eigentlich nicht mobil ist, nur zur Not mit ihren Krücken unterwegs ist. Und wir hoffen ganz fest, dass dieser Fuß wiederhergestellt wird. Man hat 5 Knochen durchschnitten und etwas korrigiert, in der Hoffnung, dass sie etwas besser draufstehen kann. Ja, und dann bekommt sie Besuch immer wieder und ich staune über die Gespräche, die möglich sind. Das ist ein Geheimnis, dass sie auf der einen Seite leidet und auf der anderen Seite weit offene Türen hat bei Menschen, die sie besuchen. Und jemand hat sie besucht und ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht. Das Thema des Uflas war ja unter anderem Milch und Honig, oder? Milch und Honig. Und jemand hat meiner Frau Milch gebracht und Honig. Und wir haben beide gedacht, wow, das ist so ein cooles Geschenk. Und da so ein Anknüpfungspunkt an den Glauben. Warum jetzt Milch und Honig? Und ich glaube, Gott ist begeistert von Milch und Honig, sonst hätte er nicht geschwärmt bei seinem Volk, hey, wenn ihr in das Land kommt, da fließt Milch und Honig, oder? Und wir lieben beides und waren an einem Vortrag über Bienen und seitdem essen wir jeden Morgen, jeden Abend einen ganzen Suppenlöffel, nicht einen Teelöffel, einen Suppenlöffel Honig. Und nach diesem Vortrag hast du wirklich gedacht, wenn du Honig gegessen hast, dann bist du versorgt. Da brauchst du kein Ergänzungsfutter und nichts mehr. Das ist alles dabei. Milch und Honig. Jawohl, und ich hoffe, dass ich euch heute auch in ein Land führen kann, wo Milch und Honig fließt. Einfach schmackhaft machen kann, wie gewaltig die Kraft der Auferstehung von Jesus ist. Unvorstellbar. In Matthäus 19, da begegnet Jesus einem reichen jungen Mann, vielleicht so im Alter von dir, Jan Ole, ich weiß es nicht. Und dieser Mann war überzeugt, dass er ein super Leben gelebt hat und stellte Jesus vermutlich eine rhetorische Frage, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Und jetzt, wenn Jesus ihm sagt, ja, du kennst die Gebote und so hat Jesus reagiert, dann wusste er genau, ich kann sagen, habe ich alles eingehalten. Und tatsächlich, Jesus hat das nicht in Frage gestellt. Es gibt Menschen, die halten beinahe alle Gebote ein. Aber Jesus musste ihm sagen, eins fehlt dir, nur eins. Knapp vorbei ist auch daneben. Nur eins fehlt dir, geh hin und verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dieser Mann ging traurig weg. Er war sehr wohlhabend. Und das war ein Schritt, den er einfach nicht schaffte. Und Jesus wollte ihm damit zeigen, dass er nicht in der Lage ist, wirklich so zu leben, dass er 100% Gott gefällt. Wisst ihr, wenn wir das könnten, dann brauchen wir Jesus nicht. Völlig überflüssig. Du musst auch nicht beten, du kannst einfach drauf losleben und du weißt, ich bin gerettet, Gott ist zufrieden mit mir. Wenn du es schaffen könntest, genau so zu leben, so 100%, dass du vor Gott gerecht bist. Und die Jünger haben dann auch gesagt, ja, wer kann da überhaupt noch gerettet werden? Und dann hat Jesus eine interessante Antwort gegeben. Er hat gesagt, in Matthäus 19, im Vers 26, wer kann dann gerettet werden? Jesus schaut die Jünger an und sprach, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Wow! Jesus hat vorher gesagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und da muss ich ja dann sagen, wow! Und hier sagt er den Jüngern, bei Gott ist alles möglich. Gott kennt keine Grenzen. Gott ist so absolut, so wunderbar, so einmalig, so stark, so wissend, so gegenwärtig. Bei ihm ist alles möglich. Und ich gebe das euch einfach mal so mit. Und denkt daran und glaubt es, dass bei Gott alles möglich ist. Dass er auch Situationen, wo wir sagen, da gibt es keine Lösung, da ist fertig, da ist Pufferzone oder was auch immer. Gott kann immer noch, er hat diese Möglichkeit. Und etwas Ähnliches steht in Jeremia 23. Ihr denkt jetzt sicher, was hat das mit Pfingsten zu tun? Das kommt dann noch. Okay? Jawohl. Genau. Entschuldigung, Jeremia 32. In Jeremia 32, da sagt Jeremia: Ach Herr, du hast den Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Also Jeremia hat das zugestanden: Gott, dir ist nichts unmöglich. Und dann ein paar Verse später in Jeremia 32, Vers 27, antwortet Gott: Siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Das ist gewaltig. Gott hat sich ihm so vorgestellt. Und jetzt denk an deine Situation, Dinge, die dich beschäftigen, die auswegslos scheinen, und vertraue Gott, dass er dich führt. Und dass er sogar in der Lage ist, in kürzester Zeit Situationen vollständig zu ändern. Ist doch wunderbar. Kommt mir gleich in den Sinn, muss ich euch erzählen, ein Beispiel aus unserer Nachbarschaft. Wir beten für ein Ehepaar in unserer Nachbarschaft. Und die waren einmal sehr offen für den Glauben und haben uns dann gesagt, wir haben uns dem Buddhismus zugewandt. Wir sind überzeugt, dass der Buddhismus unsere Religion ist. Sie haben im Dessertbuffet der Religionen, haben sie so einzelne Häppchen genommen und geschaut, was ihnen am besten schmeckt. Ja, Hinduismus ist jetzt nicht unbedingt, der Islam auch nicht. Nehmen wir den Buddhismus, der ist absolut, der schmeckt top. Oder? Und dann lässt du am Schluss trotzdem noch das halbe Stück im Teller stehen. Und sie haben sich dem Buddhismus zugewandt, aber nie wurden nicht praktizierend. Und jetzt besucht, kommt die Frau bei unserem Haus vorbei. Die merkt, meine Frau liegt krank, oben in unserem Wohnzimmer. Und ich spreche sie an und sage: Hey, willst du Margit besuchen? Sie ist, wie sagt man, rekonvaleszent, in Erholung. Sie liegt oben. Und dann hat sie es ja gar nicht gewusst, dass sie operiert war. Sie ging zu meiner Frau, zu Margit. Sie blieb anderthalb Stunden bei ihr. Und am Ende des Gesprächs hat sie gesagt: Du, ganz eigenartig, unser Sohn, sie hatte einen Sohn, der ging eine Zeit lang bei uns in die Jungschar, ging in die Jungschar, da hat sie gesagt, unser Sohn wollte mit mir sprechen. Und er hat gesagt, er habe etwas ganz Wichtiges zu sagen und er möchte gerne mit dir spazieren gehen, damit er sie nicht anschauen muss, wenn er ihr das sagt. Ist ja manchmal einfacher, wenn man sich nicht in die Augen schauen muss. Und er ging mit ihr spazieren, das war nur wenige Tage vorher, er ging mit ihr spazieren und da sagte er: Weißt du, Mami, ich lebe jetzt in einer Beziehung zu Gott und ich bete und Gott hört auf mich. Und hat ihr erzählt, wie er in einem Jugendgottesdienst zum Glauben gekommen ist. Jetzt hat diese Frau, diese Mutter ein riesiges Problem. Sie ist Buddhistin, aber nicht praktizierend, hat einen Sohn, der plötzlich Christ geworden ist. Und meine Frau hat gesagt: Wow, das ist ja super. Das ist das Beste, was dir geschehen kann, wenn dein Sohn an Jesus glaubt. Einmalig, ich freue mich riesig. Und das hat sie dann so angesprochen, dass meine Frau eine solche, für sie war das irgendwo schwer einzuordnen, und meine Frau hat eine solche Freude. Und sie sagt dann noch, jetzt muss er das dann noch dem Papi erzählen. Und mit ihm will er auch spazieren gehen. Aber versteht ihr, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er kann sogar in einer solchen Familie eine Bresche schlagen. Vielleicht an einer Stelle, wo man es gar nicht erwarten wird. Wir haben immer wieder für die Eltern gebetet und sehr wenig für diesen Sohn. Aber Gott hat genau gewusst, wie er in diese Familie Einzug halten kann. Ja, bei Gott ist nichts unmöglich. Aber es gibt ein paar Unmöglichkeiten in der Bibel, die habe ich mir hier aufgeschrieben. Es steht zum Beispiel in Hebräer 6, Vers 18, Gott kann unmöglich lügen. Ich sage das einfach mal so. Gott kann unmöglich lügen. Oder in Lukas 17, 1, es ist unmöglich, dass nicht Verführungen kommen. Wir kommen um die Prophezeiungen der Bibel über die Endzeit nicht herum. Und Gott wird seine Meinung auch nicht ändern. Ist alles fix, ist ein Masterplan. Und darum wird ja diese Zeit so genau beschrieben, im Daniel schon, in der Offenbarung. Alles genau vorhergesagt. Oder Römer 8, 3, Rettung ist durch das Gesetz nicht möglich. Schlichtweg, weil es niemand schafft, nicht mal der reiche Jüngling. Oder Hebräer 10, 4, Blut von Opfertieren kann Sünde unmöglich hinwegnehmen. Wenn jemand Gott Opfer bringt, dann ist es nie möglich, dass diese Opfer unsere Schuld wegnehmen. Sie können das Gewissen beruhigen, können uns im Gewissen reinigen, aber die Schuld ist immer noch da. Oder Hebräer 11, 6, ich kann ohne Glauben Gott unmöglich gefallen. Ihr seht, Opfer, das geht nicht, es braucht den Glauben. Und noch eine Stelle, Petrus in Apostelgeschichte 4, es ist für mich unmöglich, nicht zu reden über die Auferstehung von Jesus. Okay, und jetzt komme ich zu Pfingsten. Ich möchte gerne mit euch Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Da ist die Pfingsten wird hier geschildert und Petrus, der eine Predigt hält. Und diese Predigt wird hier wiedergegeben. Und interessant ist, über was Petrus an Pfingsten predigt. Ich komme dann gleich zum eigentlichen Vers. Über was Petrus predigt. Vielleicht erwartet ihr, Petrus predigt über den Heiligen Geist und gibt eine theologische Abwicklung, wer der Heilige Geist ist, wozu er gehört, wie er wirkt. Und wenn ihr die Pfingstpredigt lest, merkt ihr, dass sie einen ganz anderen Schwerpunkt hat. In der Pfingstpredigt geht es schwerpunktmäßig ganz klar, auch wenn ihr die Verse anschaut und beginnt zu lesen, welche Verse handeln darüber. Es geht ganz klar um Jesus. Und das sagt mir etwas Wichtiges über das Wesen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist eine Person. Das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hier nach Geis um 20 vor 9 ein Wort aus der Bibel gehört, in Radio SRF 1. Immer am Sonntagmorgen, 20 Minuten vor 9 Uhr, kommt ein Wort aus der Bibel. Und ich finde das genial, dass es überhaupt möglich ist. Wir sind so weit in einem christlichen Land, dass ich strahle, wenn mal ein Wort aus der Bibel über die Medien kommt. Und dann hat dieser Mann hat den den Text gelesen, Apostelgeschichte 2 über Pfingsten. Und da ist mir etwas aufgefallen. Immer wenn der Heilige Geist vorgekommen ist bei der Lesung, dann hat er gesagt, die Geistkraft. Die Geistkraft. Aus einer Übersetzung, die ich nicht kenne. Und ich habe dann für mich gedacht, ja, die Geistkraft entspricht eigentlich nicht dem Heiligen Geist. Man spricht gerne von dieser Geistkraft, weil das ist auch kompatibel mit der Esoterik, oder? Diese Ströme, die Energieströme, die da sind und wo man sich darunter stellen muss, da ist ein Energiekegel und wenn ich hier hinstehe, dann durchfließt mich diese Energie und füllt mich. Oder die einen, die glauben, diese Energie ist in mir und ich muss sie zur Entfaltung bringen. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Geistkraft, der ist eine Person. Er ist eine Person der Dreieinigkeit. Und als Jesus in den Himmel fuhr, hat er vorher die Jünger noch informiert und hat gesagt, ihr werdet Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Das heißt, der Heilige Geist ist eine Person, aber diese Person zeichnet sich aus, dass sie voll geladen ist mit Kraft. Die Bibel sagt, dass die Kraft des Heiligen Geistes so stark ist, dass Jesus von den Toten auferweckt hat. Den Tod besiegt hat. Das ist der Heilige Geist. Und die Bibel sagt auch, dass der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir an Jesus glauben. Da bin ich immer wieder begeistert, wenn ich darüber rede, dass ich weiß, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in mir. Und nicht der Heilige Geist setzt die Grenzen, sondern ich setze die Grenzen, wie weit diese Kraft in meinem Leben zum Zug kommt. Und jetzt predigt Petrus am Pfingsten und nicht der Heilige Geist steht im Mittelpunkt, sondern Jesus. Und einer der zentralsten Verse steht im Vers 24, Apostelgeschichte 2. Da redet Petrus zu diesen Tausenden von Zuhörern und er sagt ihnen, ihr habt Jesus ans Kreuz geschlagen und umgebracht, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Da kommt Petrus auf einen ganz zentralen Punkt. Jesus wurde ans Kreuz geschlagen und viele der Zuhörenden, die wussten noch nicht oder glaubten nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und die dachten, mit dem Tod von Jesus ist eigentlich alles soweit geschehen, was Jesus tun wollte. Und da sagt Petrus ihnen, diesen hat Gott auferweckt. Und diese Auferstehung von Jesus, die musste geschehen. Es war nicht möglich, dass Jesus vom Tod behalten werden kann. Da hat der Heilige Geist gewirkt. Jesus hat selbst gesagt, der Heilige Geist wird mich verherrlichen, wenn ich einmal nicht mehr da bin. Und das ist das größte Ziel, das der Heilige Geist hat, dass Jesus sein Tod und seine Auferstehung verherrlicht wird. Es war nicht möglich, dass Jesus vom Tod behalten wird. Da haben wir eine Unmöglichkeit. Seht ihr das? Es war nicht möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich, aber das war nicht möglich. Warum? Petrus begründet es zunächst mit einem Bezug zum Alten Testament. Ihr könnt das mitlesen in Vers 25. Denn David sagte über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz, meine Zunge jubelte, mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Heiliger Verwesung sieht. Da nimmt Petrus Bezug auf David. 1000 vor Christus. auf eine biblische Prophetie, auf Psalm 16. Und das ist ein erster Punkt, der mir wichtig ist. Ihr seht hier Petrus, der sagt, es war unmöglich, dass Jesus vom Tod behalten wurde. Warum? Weil es das Alte Testament vorausgesagt hat. Ich habe etwas beobachtet bei euch, was ihr da so für Plakate aufgehängt habt. Und ich finde das genial. Der Prozess, in dem ihr als Gemeinde seid. Wow. Chapeau. Dass ihr euch Gedanken macht, wohin wollen wir uns als Gemeinde bewegen? Dass ihr auch ehrlich euch selbst hinterfragt, wo haben wir Verbesserungspotenzial, wo haben wir Schlagseite. Und da hinten um die Ecke ist ein Plakat, da heißt es, dass ihr dem Wort Gottes treu bleiben wollt. Und da hat es ganz viele Post-it-Zettel. Man merkt, es ist für euch sehr wichtig, mindestens für einen Teil von euch. Und ich mache euch ganz fest Mut, dass ihr daran festhaltet. Ich glaube, damit steht und fällt eine Gemeinde, die Gott gefällt. Das ist in unserem Leben auch so. Solange wir uns an der Bibel orientieren, kann Gott uns segnen. Wenn wir den Maßstab der Bibel verlassen, nehmt ein Thema, was ihr wollt. Wenn wir den Maßstab der Bibel verlassen, zieht Gott seinen Segen zurück. Ist so. Ist ein geistliches Gesetz. Und ich mache euch ganz fest Mut, der Bibel zu vertrauen. Auch schon dem Alten Testament. Denn Petrus macht das. Die Pfingstpredigt hat 23 Verse, 12 Verse, mehr als die Hälfte sind Zitate aus dem Alten Testament. Gewaltig. Dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum es unmöglich war, dass Jesus vom Tod behalten werden konnte. Nicht nur das Alte Testament hat über seine Auferstehung gesprochen, sondern auch Jesus selbst. Johannes 2, ganz am Anfang, wo er begonnen hat zu wirken, 30-jährig, ganz am Anfang, Hochzeit zu Kana, da sagt er, sie reden über den Tempel in Jerusalem, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und sie haben ihn nicht verstanden, sie haben gedacht, ist ja gar nicht möglich, dieser Tempel wurde über Jahrzehnte gebaut, das kann es ja nicht. Und Jesus redete von seinem eigenen Leben. Also schon hier hat er ganz genau vorausgesagt, wohin er gehen will. Und bereits nach dem Hochzeit in Kana heißt es, Jesus richtete sein Angesicht nach Jerusalem. Und ich glaube, die ganze Wirkungszeit von Jesus, da war er bestimmt für alle, die ihn kannten, ein riesiges Vorbild. Aber in der ganzen Wirkungszeit hat er ein Ziel. Mein Tod am Kreuz und meine Auferstehung. In 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und er hat ja mehrere Male von seiner Auferstehung gesprochen. Und ganz klar nicht nur von seinem Tod, sondern davon, dass er den Tod besiegen wird. Jesus selbst hat das gesagt. Und was Jesus sagt, ist 100% wahr. Ist auch etwas, das ich euch ans Herz legen will, dass ihr auch den Aussagen von Jesus vertraut. Mir ist aufgefallen in Lukas, Lukas war ja Arzt, und ihm war das ganz wichtig nachzuweisen, dass Jesus unschuldig ist. Dass Jesus nie einen Fehler begangen hat, nie einen schlechten Gedanken hatte, auch in der Zeit, als er auf dieser Erde gelebt hat. Sondern Jesus ist der höchste Standard an Reinheit, Wahrheit, Zuverlässigkeit, auch an Liebe und Zuwendung und Barmherzigkeit, den es überhaupt gibt. Und gerade Lukas war das sehr wichtig. Bei der Kreuzigung in Lukas 23, das ist interessant im Vergleich zu Matthäus, Markus und Johannes, zu den anderen 3 Evangelien. In Matthäus 23 hat er immer wieder diese Worte von Jesus aufgeschrieben, wo Jesus als unschuldig dargestellt wurde. Zum Beispiel im Vers 4, Pilatus sprach zu den Hohenpriestern und den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Oder etwas weiter, in Vers 14, da haben sie Barabbas freigelassen und da sagt Pilatus, ich habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden. Und dann noch ein drittes Mal, was hat dieser denn Böses gemacht? In Vers 22. Ist gewaltig. Oder im Vers 34, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin unschuldig. Ich bin kein Verbrecher. Ich habe das alles gemacht für die Menschheit. Vers 41, dieser hat nichts Unstatthaftes getan. Und Vers 47 vom Hauptmann, dieser Mensch war gerecht. Alles im gleichen Kapitel. Wir können Jesus keine Schuld nachweisen. Und weil er die Wahrheit ist, ist auch alles, was er sagt, zuverlässig. Er hat seinen Tod und seine Auferstehung vorausgesagt. Darum musste er auferstehen, sonst wäre er nicht glaubwürdig. Und jetzt komme ich noch zum dritten. Warum war es unmöglich, dass Jesus vom Tod behalten wird? Weil er der Fürst des Lebens ist. In Apostelgeschichte 3, da ist Petrus wieder am Predigen und er sagt Folgendes. Apostelgeschichte 3, Vers 15. Ihr habt den Gerechten und Heiligen verleugnet. Ihr habt gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt wurde, der Barabbas. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wofür wir Zeugen sind. Petrus spricht hier vom Fürst des Lebens. Und jetzt stellen wir uns vor, Jesus ist das Leben in Person. Er hat sogar gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist das Leben. Und jeder Mensch auf dieser Welt hat durch ihn Leben erhalten, menschliches Leben. Und er ist auch das geistliche Leben. Ist gewaltig, Fürst des Lebens. Und weil er der Fürst des Lebens ist, war es nicht möglich, dass der Tod ihn behalten konnte. Ja, mich ermutigt das enorm, dass ich weiß, Jesus hat den Tod besiegt. Und der Heilige Geist, der am Pfingsten ausgegossen wurde, gibt uns diese innere Gewissheit, dass wenn wir an ihn glauben, dass auch wir auferstehen werden. Es ist etwas ganz Kostbares, diese Sicherheit. Und ich hoffe, dass du sie auch hast. Ich glaube, es gibt zwei ganz entscheidende Sicherheiten in unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Die eine Sicherheit, dass uns die Schuld vergeben ist, zu 100%. Wirklich, 100%, dass wir nur durch Jesus erlöst werden können und nicht durch eigene Leistungen. 100%. Und das Zweite, dass ich ewiges Leben habe. Dass ich dem Fürst des Lebens gehöre und auch wenn ich sterben werde, dass er mich durch dieses Todestal begleitet und ich einmal bei ihm sein darf. Wow! Das sind zwei ganz, ganz entscheidende Gewissheiten. Ein anderer Nachbar von uns hat seine Frau verloren. Sie hatte einen Tumor, einen Lungentumor. Und wohnt jetzt allein in seinem Haus, ist verzweifelt. Er ist schon im höheren Alter und weiß genau, jetzt kommt das auf ihn zu. Er kann das Haus nicht mehr halten. Er hat auch persönlich kräftemäßig abgegeben. Und ich bin ihm mehrere Male begegnet, auch auf der Straße. Und er hat mir immer wieder gesagt, das Leben ist ein Würfelspiel. Das Leben ist, und irgendwie so verbittert, das Leben ist ein Würfelspiel. Und hat damit seine Frau gemeint, die hat jetzt eine Eins gewürfelt und warum habe ich vielleicht eine 4 oder eine 5? Und er tat mir so leid, wir hatten auch die Gelegenheit miteinander zu reden über das Leben nach dem Tod. Und ich habe ihm sagen können, dass für mich entscheidend ist, dass ich in einer Beziehung mit Jesus lebe. Und dass ich weiß, das Leben ist kein Würfelspiel. Gott hat einen Plan und ich will Teil dieses Plans sein. Aber mir ist bewusst geworden, wie verzweifelt Menschen sind, die diese Hoffnung nicht haben. Und dann bastelt man sich so seine Vorstellung, was nach dem Tod kommt, und glaubt am Schluss an das, was man selber gebastelt hat. Und so will ich nicht sterben. Ich will nichts erfinden und am Schluss mich an meiner eigenen Erfindung festhalten. Ich will auch nichts von irgendeinem Menschen übernehmen, auch nicht von irgendeiner Religion. Mir genügt, was Jesus sagt. Er hat die Macht des Todes besiegt. Und einer meiner Lieblingsverse steht in 1. Johannes 5. Und der ist so klar, so einfach. Da heißt es, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Es wird sich einmal alles an Jesus entscheiden. Alles. Und wir dürfen ihn anbeten, dass er die Macht des Todes besiegt hat und dass es unmöglich ist, dass er vom Tod behalten werden konnte. Noch ein Gedanke und dann dürfen wir miteinander Jesus feiern im Abendmahl, das hier schon vorbereitet ist. Denkt immer wieder daran, dass Satan nur ein Geschöpf ist. Und Jesus ist der Schöpfer. Und das zeigt uns, wie weit Jesus Satan überlegen ist. Das ist unendlich, unendlich. Und Satan hat als Geschöpf keine Chance vor dem dreieinigen Gott. Er ist eigentlich bereits gerichtet. Und er weiß das. Aber er versucht trotzdem, möglichst viele Menschen vom Glauben abzuhalten. Und die Bibel nennt Satan den Fürst des Todes. Jesus ist der Fürst des Lebens. Und so kannst du selber entscheiden, was für dich wichtig ist, für deine Zukunft. Wenn du das Leben haben willst, dann wähle Jesus und setze auf ihn, hundertprozentig. Der Heilige Geist gibt dir diese Gewissheit, dass du gerettet bist und einmal bei Jesus sein darfst. Entschuldigung. Ja, soweit, was ich euch weitergeben wollte. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass ihr am Pfingsten das Abendmahl feiert. Ich bin überzeugt, wenn wir Jesus verherrlichen, wenn wir ihn ehren, dann machen wir etwas, das der Heilige Geist von ganzem Herzen liebt. Der hat nur ein Ziel, dass Jesus verherrlicht wird. Und das wollen wir jetzt tun, wenn wir an den Tisch von Jesus kommen. Hier hat es Brot, hier hat es Traubensaft, dass wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Er war unschuldig und wurde wie ein Verbrecher hingerichtet. Und am Kreuz hat er auch meine Schuld, alle meine Schuld auf sich genommen und auch deine. Und das ist Grund, dass wir ihn anbeten, ihn loben und ihn ehren. Und ich möchte gerne jetzt die Einsetzungsworte lesen, bevor wir dann eingeladen sind zum Abendmahl. Ich nehme Matthäus 26. Sie aßen das Passa, das war in der Nacht, in der Jesus verraten wurde. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Jesus hat hingewiesen auf seinen Tod, er hat aber auch hingewiesen auf seine Auferstehung. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Das ist gewaltig. Beim Abendmahl hat Jesus an unsere Zukunft gedacht und er will, dass auch du dabei bist, einmal in der Herrlichkeit, dass Jesus dich zu sich ruft und dass du weißt, ich bin gerettet. Und Jesus freut sich auf diesen Moment. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie heraus zum Ölberg. Sie waren bestimmt von einer tiefen Freude. Jesus, ich bete dich an, du bist so einzigartig. Und du hast als Teil des dreieinigen Gottes, hast du es auf dich genommen, dass du auf diese Erde gekommen bist und hier gelebt hast als Mensch und von vielen nicht erkannt worden bist als Sohn Gottes. Du hast von Anfang an deine Augen nach Jerusalem gerichtet, auf jenen Moment hin, auf den Tiefpunkt, wo du dein Leben hingegeben hast, wegen mir. Und ich danke dir, dass du bereit gewesen bist, diesen Schritt zu tun. Wenn wir das Abendmahl feiern, Jesus, will ich ganz besonders daran denken, dieses riesige Geschenk, das du für mich gemacht hast. Ich bete dich darüber an. Und danke, dass du nicht nur deinen Leib gebrochen hast, dein Blut vergossen hast, sondern dass du auferstanden bist von den Toten und es war unmöglich, dass der Tod dich zurückhalten konnte. Danke für die Zuverlässigkeit der Bibel. Danke für die Zuverlässigkeit bei allem, Jesus, was du tust und was du sagst. Du bist die Wahrheit. Und danke bist du der Fürst des Lebens. Den wollen wir miteinander feiern, herzhaft und dich anbeten. Amen. Jetzt seid ihr alle eingeladen. Als Jesus den Kelch nahm, sagte er, trinkt alle daraus. Und wisst ihr, wie er das gemeint hat? Am liebsten hätte er, wenn die ganze Welt von seinem Brot essen würde und aus dem Kelch trinken würde und damit bekennen würde, dass Jesus Herr ist. Leider ist das nicht so. Aber das ist der Wunsch von Jesus. Und vielleicht sitzt sogar eine Person hier, das habe ich mal erlebt bei einem Abendmahl, die wusste genau, ich lebe noch nicht in einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Ich will aber gerne am Abendmahl teilnehmen. Und wisst ihr, was der Schlüssel war? Sie hat auf dem Stuhl in diesem Moment mit Jesus gesprochen und gesagt, Jesus, und jetzt will ich, dass du mein Leben bestimmst. Ich will von jetzt an mit dir leben. Und ist zum Abendmahl gegangen und hat das gleich bezeugt. Und vielleicht geht es dir auch so, dann mach das so. Jesus hat gesagt, trinkt alle daraus. Auch jene, die noch nicht begriffen haben, wer ich bin, entscheidet euch für mich. Und ich bin gerne bereit, euer Leben zu bestimmen.